HR Info. Wissenswert.
Zur Antarktis gehört die letzte Landmasse der Welt, die noch fast vollständig sich selbst überlassen ist. Der sechste Kontinent ist somit im doppelten Sinne ein weißer Fleck auf unseren Landkarten. In Teilen noch unerforscht, obwohl um ein Viertel größer als Europa, aber zu 97% von Eis bedeckt. Drei Viertel des Süßwassers unseres Planeten sind in der Antarktis gebunden. Sollte der Klimawandel das Eis zum Tauen bringen, würde der Meeresspiegel dramatisch ansteigen und weltweit verheerende Überschwemmungen verursachen. Zurzeit aber ist die Antarktis vor allem eines der letzten Traumziele für wohlhabende Reisende. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann. Die Antarktis ist Heimat für Pinguine und für Wale, für Seehunde und für Albatrosse. Dieser Kontinent hat ungefähr die doppelte Fläche von Australien und seine Küstenlinie ist so lang, dass sie langgezogen von Deutschland bis nach Neuseeland reichen würde. Jahr für Jahr wollen inzwischen Zehntausende Besucher die noch weitgehend unberührte Welt der Antarktis mit eigenen Augen betrachten. Ein gleichermaßen exklusives wie teures Vergnügen. Welche Gefahren aber bestehen durch die Kreuzfahrtschiffe, die sich dorthin wagen? Hören Sie, was Michael Marek darüber zu berichten weiß.
Come along, folks! Okay, what you have to acknowledge is the size. Alright?
Marcel Lichtenstein ist ein Spaßvogel, Geschichtenerzähler und Entertainer. Heute haben es ihm die Seeelefanten angetan.
There are no parakeets either.
Kommt her, Leute, schaut euch das an. Allein ihre Größe, Wahnsinn. Wir haben darüber schon gesprochen. Unten im Meer zählen vor allem Gewicht und Masse. Hier an Land hört man ihre normalen Geräusche. Aber wenn sie unter Wasser tauchen, dann sind diese Typen wie Pavarotti. Einfach fantastische Sänger.
This is a normal type of sound they make. But when they're in the water, these guys are Pavarotti. Yes, they're fantastic singers.
Lichtenstein ist Naturforscher, Botaniker und jüngster Spross einer weit verzweigten Familie von Wissenschaftlern, die überall in der Welt Flora und Fauna nachstellen. Und das seit Generationen. Der 42-jährige, bullige Costa Ricaner mit dem schwarzen Vollbart steht auf einem steinigen Küstenhang in Hanna Bay auf Livingston Island. Hier, etwa 1000 Kilometer von der Südspitze Südamerikas entfernt, versammelt sich um ihn herum eine kleine Gruppe Touristen.
One very clearly changing its skin. He's peeling off like a banana.
Livingston Island liegt in der Westantarktis. Im 19. Jahrhundert kamen Walfänger und Robbenjäger hierher. Heute sind es die Touristen. Verpackt in Thermohosen und knallroten, dick gefütterten Windjacken mit dem Logo eines Kreuzfahrtschiffes.
You get the Antarctic hairgrass and the Antarctic carnation.
Hier habt ihr die antarktische Schmiele und den Perlwurz. Ich bin ja Botaniker. Für mich ist das jetzt der Moment höchsten Glücks. Klar, beide sind sehr klein. Aber schaut euch um. Hier gibt es sonst fast nichts. Das ist der lebensfeindlichste Ort des Planeten. Und diese beiden wachsen trotzdem hier. Sie sind die beiden einzigen Pflanzen des Kontinents, die sich über Samen vermehren. Diese beiden hier haben Sex in der Antarktis.
Look around. These guys have sex in Antarctica.
Gebannt blicken die Touristen auf den Boden, als müsse dort gleich Ungeheures passieren. Freie Liebe unter dem Gefrierpunkt.
Das Südpolarmeer ist sicherlich einzigartig in seiner Beschaffenheit, geprägt durch die tatsächlich extremen Bedingungen, die in dieser Region vorherrschen. Wir sprechen von Temperaturen, die bis zu minus 60 Grad untergehen. Wir sprechen von Windgeschwindigkeiten von über 300 Stundenkilometern in ihrer maximalen Stärke. Es sind harsche Lebensbedingungen für natürlich entsprechend auch die Tier- und Pflanzenwelt.
Tim Packeiser ist Meeresschutzexperte beim World Wide Fund for Nature, WWF, eine der weltweit größten internationalen Naturschutzorganisationen.
Und die Organismen müssen sehr spezialisiert sein, um überhaupt in solchen Lebensräumen gedeihen, leben zu können. Wir finden eine vielleicht für viele Menschen nicht vorstellbare Artenvielfalt, die von Muscheln, Krebsen, Würmern über ein Fischreichtum bis hin zu dann den eher bekannten Säugetieren in der Region kommen. Das heißt, wir sprechen von verschiedenen Walarten, die in der Region vorkommen, von Robbenarten, aber auch eben von einer ganzen Reihe von Seevögeln. Bekannt sind natürlich die Pinguine, die in dieser Region vorkommen aber eben auch Albatrosse, Sturmtaucher, verschiedene Vogelarten. Das heißt, dass die Tierwelt sehr sensibel reagiert gegenüber potenziellen oder tatsächlich auftretenden menschlichen Störungen oder Eingriffen.
The Last Frontier, die letzte Grenze der Zivilisation. Die Antarktis hat Entdecker und Abenteurer seit jeher fasziniert. Der Norweger Roald Amundsen und Robert Scott lieferten sich 1911 ein für den Engländer tödliches Rennen darum, als erster den Südpol zu erreichen. Über ein Jahr steckten der Abenteurer Ernest Shackleton und seine Männer 1916 im Packeis des Weddell-Meeres fest, nur wenige hundert Kilometer von Livingston Island entfernt, dort, wo der Kreuzfahrer gerade unterwegs ist. Entbehrungen und Leiden bis zum Erfrieren bei minus 50 Grad waren stets treue Begleiter aller Expeditionen ans Ende der Welt. 100 Jahre später reisen auch Urlauber hierher. Seit ausgeklügelte Satellitennavigation und präzise Wettervorhersagen die Gefahren rund um den Kontinent beherrschbar erscheinen lassen.
Der Tourismus ist aus unserer Sicht von zwei Seiten zu betrachten. Einerseits freuen wir uns natürlich über das Interesse, eben diese Region zu erkunden mit all ihrer Faszination. Allerdings hat eben in den letzten Jahren der Tourismus stark zugenommen. Ich glaube, Anfang der 90er Jahre sind es knapp 7000 Menschen gewesen, die die Region besucht haben. Und die Zahlen sind hochgegangen in den letzten Jahren auf teilweise 40.000 Besucher pro Jahr. Und entsprechend treten dann Fragen auf. Wie wird der Tourismus, wie werden Reisen in die Region geregelt, gemanagt? Das heißt, welche Vorschriften gibt es für die Besucher?
Seit 2006 dürfen, wenn Sie jeden der etwa 160 festgelegten Landeplätze der Antarktis besuchen wollen, nur noch kleinere Motorschiffe mit geringem Tiefgang und maximal 200 Passagieren an Bord bis zu 100 Touristen gleichzeitig an Land bringen. Schiffe mit über 500 Passagieren dürfen gar keine Landgänge mehr durchführen. So präzise und scharf sind die Regularien. Zurzeit sind nur 25 Kreuzfahrer beim Internationalen Verband der Antarktis-Reiseveranstalter für Landgänge registriert.
Das Erste, was ich heute Morgen gesehen habe, als ich meinen Vorhang in der Kabine zurückzog, waren Wale. Einfach fantastisch. Da war diese Walflosse, die ins Wasser klatschte.
Touristen und Guides spazieren zwischen den Pinguinen und ihren Jungen herum. Die Tiere der Antarktis kennen keine Scheu vor Menschen, zu selten sehen sie welche. Während der 10 Tage, die der Kreuzfahrer durch die Inselwelt kurft, bekommen ihre Gäste nur ein weiteres Kreuzfahrtschiff aus der Ferne zu sehen. Nach mehreren Havarien erklärte die internationale Seeschifffahrtsorganisation IMO, eine UNO-Organisation, 2011 die Gewässer südlich des 60. Breitengrades zum Sperrgebiet. Und zwar für Schiffe, die mit billigem Schweröl betrieben werden und einen enorm umweltschädlichen CO2-Ausstoß haben. Stattdessen dürfen seitdem nur Schiffe, die das teure Leichtöl verbrauchen, die Region befahren.
Wir werden eure Stiefel dekontaminieren, ganz einfach, indem ihr durch eine Wanne mit Desinfektionsmittel lauft, bevor ihr die Zodiacs besteigt. Es werden keine Lebensmittel mit an Land genommen, um jegliche Kontamination zu vermeiden.
Raphael Sané, ein drahtiger junger Franzose mit schwarzem Stubbelbart, ist der Expeditionsleiter. Er fasst in einem Grundsatzvortrag an Bord die allgemeinen Bedingungen zusammen, die jeder strikt befolgen muss, der an der arktischen Boden betreten will.
Wasser ist kein Problem. Dafür geben wir hier Flaschen aus. Natürlich wird auch nichts eingeritzt, wie Nadine und Roger waren hier oder so. Das geht gar nicht. Und natürlich wird auch nichts, was wir mitbringen, zum Beispiel Wasserflaschen, dort gelassen. Und nichts von dort mit zurückgebracht. Gar nichts. Keine Pflanzen, keine Steine, keine Tierknochen. Das Einzige, was ihr zurückbringen könnt, sind die Fotos, die ihr macht. Wir treten auch nicht auf die Moose dort auf den Felsen. Und dann die Tiere. Sie sind wild, sie jagen und werden gejagt. Möglicherweise auch, wenn wir mitten unter ihnen sind. Aber wir greifen niemals ein. Wir laufen durch Kolonien mit Tausenden von Pinguinen, Sturmvögeln, Möwen, die uns kaum beachten. Das ist fantastisch. Wir wollen aber unbedingt vermeiden, sie zu stören. Das ist ihr Zuhause. Wir verhalten uns so, als seien wir bei Leuten zu Besuch, die wir nicht kennen. Das bedeutet auch, ihnen nicht zu nahe zu kommen und immer aufmerksam zu sein.
Ne pas trop les approcher. Ça veut dire avant tout être attentif.
Penibel führen Sané und seine Kollegen Protokoll über alles, was ihnen während der Expedition auffällt. Jeder noch so kleine Vorfall wird in ihren Logbüchern vermerkt.
Yes, of course, there is a form for almost everything. If you have collision with whales, if you see new crevasses in the field, you can report it. If you have a burn landing accident.
Natürlich gibt es für fast alles ein Formular. Wenn man mit einem Wal kollidiert, wenn neue Gletscherspalten auftauchen, wo Touristen an Land gehen, wird das gemeldet. Einmal flog uns auch ein Albatros gegen ein Seil, den wir dann einfingen und später wieder freilassen konnten. Auch dafür mussten wir ein Formular ausfüllen.
And we had to put it in a box and to release it on land, and yes, we had to fulfill a form.
Warum wir uns so sehr um den Schutz genau dieser Regionen bemühen, ist immer noch die Tatsache, dass das Südpolarmeer bis heute eines der am wenigsten beeinträchtigten oder am wenigsten beeinflussten Meeresregionen der Erde darstellt. Eine Tatsache, die eben leider Seltenheitswert mittlerweile hat und eine Tatsache, die uns umso mehr veranlasst, eben genau diesen Lebensraum so zu bewahren, um ihn vor zumindest zukünftigen Störungen zu schützen. Wenn es um konkrete Änderungen in der Umwelt im Südpolarmeer oder im Randbereich des antarktischen Kontinents geht, ist ganz bestimmt eben der Klimawandel mit seinen Folgen am ehesten zu beobachten. Den zweiten Einfluss, den wir eher lokal beobachten können, ist tatsächlich die Auswirkung der Fischerei, die stattgefunden hat eben in den letzten Jahrzehnten. Ein Beispiel, die geschätzten Bestände des Blauwales, die zumindest Anfang des 19. Jahrhunderts noch auf 230.000 Einzeltiere sozusagen geschätzt wurden. Durch den kommerziellen Walfang hat die Menschheit es geschafft, diesen Bestand auf 2.300 herunterzuwirtschaften. Ich sage es einfach mal so.
Prüfer des Internationalen Verbandes der Antarktis-Reiseveranstalter kommen regelmäßig an Bord der Schiffe, um die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren. Ist Antarktistourismus also eine gute Sache? 29 Kreuzfahrtschiffe, die mit leichtem Schiffsdiesel betrieben werden, sind zurzeit Verbandsmitglieder, aber eben nicht alle. Schätzungsweise ein paar tausend Touristen im Jahr werden von Schiffen an Land gebracht, die nicht der Internationalen Vereinigung der Antarktis-Reiseveranstalter angehören. Diese unterliegen dann nur den Vorschriften der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation und deren Kontrolle durch Offshore-Steueroasen, unter deren Flagge viele registriert sind. Und die dürfte, so vermutet Expeditionsleiter Raphael Sané, oft eher lax sein. Dazu kommen japanische Walfänger und Cargoschiffe des weltweiten Seehandels, die ebenfalls im Südpolarmeer unterwegs sind.
I think the tourism is not the main threat in Antarctica. I think the willing to exploit.
Der Tourismus ist nicht die Hauptbedrohung für die Antarktis. Die Versuchung, die Bodenschätze dort auszubeuten, ist eine weit größere Bedrohung. Kohle und andere wertvolle Rohstoffe unter dem 4000 Meter dicken Eispanzer, Öl und Gas im Meer sind eine große Versuchung. Der Tourismus mit all seinen Regularien ist da durchaus nachhaltig. Und ich sehe auch keine Anzeichen dafür, dass diese gelockert werden. Sie werden eher immer strikter. Ich bin in diesem Punkt sehr sensibel, aber für mich ist es bis jetzt in Ordnung.
And I'm very sensitive to this point. So far it's okay for me.
Vergeblich waren bisher alle internationalen Versuche in der Antarktis, die größte Meeresschutzzone der Welt zu schaffen. 2,4 Millionen Quadratkilometer in der Rosssee und 1,6 Millionen Quadratkilometer im ostantarktischen Südpolarmeer hätte es umfassen sollen. Doch das Projekt scheiterte 2013 kläglich. Russland und die Ukraine, beides Nationen, die erhebliche Mengen Krill in antarktischen Gewässern fischen und damals noch nicht verfeindet waren, ließen die Verhandlungen scheitern. Tourismus in der Antarktis ist nicht per se negativ, aber es muss strenge Regeln geben, um Naturschutz und menschliche Aktivitäten unter einen Hut zu bringen. Dazu gehören zum Beispiel festgelegte Wege und Wanderrouten, Minimalabstände zu Tieren sowie ausgewiesene Naturschutzgebiete. Tim Packeiser vom WWF.
Die Gefahr besteht sicherlich, je mehr Menschen Lebensräume, Regionen erkunden, dass eben damit auch Schäden einhergehen. Und unsere Forderung ist, dass dort eben ganz klar die Intaktheit der Natur im Vordergrund stehen bleibt und der Mensch so viel Rücksicht nimmt, dass eben auch durch den Tourismus keine Schäden in der Antarktis hinterlassen werden.
Ein Beitrag war das von Michael Marek und Sven Wenige. Es folgt ein Blick zurück in die Geschichte der Landnahme im Bereich der Antarktis. Die kann man nämlich im einzigen Museum von Antarktika zumindest ein wenig nachvollziehen. Anders als man vermuten könnte, wurde es in keinem ehemaligen Polizei- oder gar Militärposten eingerichtet, sondern in einem Postamt.
Ein kristallklarer, eisiger Morgen. An Bord des Kreuzfahrtschiffes blicken die Passagiere auf ein paar Holzhäuser auf Position 64 Grad und 49 Minuten südlicher Breite und 63 Grad und 30 Minuten westlicher Länge. Dort werden sie bereits erwartet.
So, welcome to Port Lockery. I'm sorry you've been waiting a little while. It's a quite windy Zodiac ride, but you're in for a great afternoon.
Willkommen in Port Lockroy. Es tut mir leid, dass Sie eine Weile warten mussten, aber die Überfahrt im Schlauchboot ist heute ein bisschen windig.
Florence Barrow, groß, blond und mit feinen Gesichtszügen. Man würde die 23-Jährige eher in einer englischen Elite-Universität erwarten als hier am Rande der Zivilisation. Und dort in England war sie auch, bis sie diesen Praktikumsjob bekam, für 5 Monate zusammen mit 3 anderen Freiwilligen im antarktischen Sommer zwischen November und März, wenn Port Lockroy bemannt wird.
Die Bucht wurde 1904 von dem Franzosen Jean-Baptiste Charcot entdeckt, der es nach seinem Sponsor für die Expedition, einem französischen Minister, benannte. Eigentlich müsste ich also Lockroy sagen. Port Lockroy wurde schnell zu einem wichtigen Stützpunkt für Walfänger. Walfang war vor 100 Jahren die wichtigste Industrie in der Antarktis. Überall gab es Stationen für die Verarbeitung der getöteten Tiere. Dafür brauchten die Walfänger Süßwasser, das sie von dem riesigen Gletscher holten, der hier gleich hinter uns liegt. Das ging so von 1912 bis 1931. Sie sehen dort die verrosteten Eisenketten, mit denen die Walfangboote an den Felsen festmachten. Außerdem haben wir Reste der Tonnen, mit denen das Wasser hergeschafft wurde, und die riesigen Walknochen dort bei der Bootshütte. Dass Port Lockroy ab 1944 eine feste britische Basis wurde, hatte wohl politische Gründe. Denn Chilenen und Argentinier errichteten ebenfalls Stationen zu jener Zeit. Die Briten fragten sich also, was sollen wir tun? Und errichteten ein Postamt. Sehr britisch alles.
Die Chilenen und Argentinier waren auch ähnliche Flammen zu dieser Zeit. And Britain thought, what should we do about it? We should make a permanent presence on the peninsula by establishing a post office. Fairly British tradition, very British.
Ein Postamt. Wer auf Google Earth auf Port Lockroy zoomt, schüttelt mit dem Kopf. Weit und breit keine Kunden, außer den allgegenwärtigen Eselspinguinen. Die nächstgelegene menschliche Siedlung liegt 1000 Kilometer im Norden, im argentinischen Ushuaia. Nur Treibeis, blendend weiße Gletscher, verschneite Berghänge, die man ohne jedes Pathos majestätisch nennen darf. Von dort fegt ein eisiger Wind herab. Ein Skilift hätte hier wohl mehr Sinn ergeben.
But the island is incredibly small, as you'll see, and don't I know it, having lived there.
Florence Barrow wohnt und arbeitet in dem kleinen nachtblau gestrichenen Holzensemble Bransfield House mit feuerroten Fensterrahmen und Dachkanten auf einer Felsnase, die ins Wasser hinausragt. Vor der Tür weht der unvermeidliche Union Jack am Fahnenmast. Dahinter liegt seit heute Morgen ein Kreuzfahrtschiff vor Anker. Eine Gruppe Touristen in dicken Polarjacken steigt über die felsige Uferböschung herauf. Für die Besucher entstand die verrückte Idee, vom unbehausesten Ort der Erde ein Lebenszeichen in Form von Briefen oder Ansichtskarten in die Heimat schicken zu können, um dann zu sagen, wir waren tatsächlich dort. Natürlich haben Florence und ihre Mitstreiter noch andere Aufgaben, als für die Royal Mail Postsendungen entgegenzunehmen und abzustempeln. Seit 1996 steht der Ort unter Denkmalschutz und wird seitdem vom United Kingdom Antarctic Heritage Trust wiederhergerichtet. Die Besatzung verbringt hier die Sommermonate, katalogisiert die Erinnerungsstücke und betreibt ein kleines Museum, in dessen Räumen früher die Walfänger hausten.
And there's a lot of work to be done in the museum because, for instance, this season I've been doing a lot of art cataloging with the books and the magazines.
Im Museum gibt es viel Arbeit. In dieser Saison katalogisiere ich Bücher und Magazine. Schauen Sie sich den Schlafsaal mit den Kojen an. Da haben die Männer damals Bilder von Frauen an die Wand gemalt. Die wurden erst vor kurzem entdeckt, nachdem wir dort ausgezogen waren und eigene Unterkünfte bezogen hatten. Bei der Restaurierung kamen Bilder von Elizabeth Taylor zum Vorschein, Doris Day und Jane Mansfield. Alles Damen, die meiner Generation nicht mehr viel sagen, aber vielleicht Ihnen.
Elizabeth Taylor, Doris Day, Jane Mansfield, all of which are too old for me, but maybe you'll recognize them.
Trolling so happy down Bethnal Green, this gay youth you might have seen, Tompkins and I with his girl between, oh, what a surprise.
Dans un troisième temps, il y aura des informations sur comment on procède pour aller à terre.
Ob die Kreuzfahrtschiffe nur wegen eines Briefkastens in Port Lockroy vor Anker gehen, trotz aller Schönheit der wilden Landschaft, die hier wie überall in der Antarktis sprachlos macht, wer kann das schon beantworten? Oder ist es der kurze Tresen in dem engen Raum hinter dem Briefkasten? Sind es die Ansichtskarten mit den pittoresken Motiven, die Sonderbriefmarken? Ist es das Geräusch, wenn der Stempel aufs Papier saust, der glänzende Aufdruck danach? Sind es die Regale mit den Souvenirs oder die Pinguine auf T-Shirts und Kappen? Sind es die Halspastillen, Becher und Spielkarten, deren wegen man hierher kommt? Die Gelegenheit, etwas zu kaufen, eine Erinnerung mitzunehmen, auch das ist einzigartig auf dem sechsten Kontinent, der ansonsten keine Geschäfte kennt.
Das alles sind natürlich fantastische Entdeckungen. Außerdem gibt es alte Grammophonplatten. Sie bekommen also eine gute Vorstellung davon, wie es hier zu jener Zeit zuging. Im Aufenthaltsraum saßen die Männer zusammen, aßen, tranken und hörten Musik. Man bekommt ein echtes Gefühl davon, wie es damals war, hier zu leben.
Ein Bollerofen steht in der Ecke des 20 Quadratmeter großen Raums. Gleich dahinter liegen Küche und Funkstation und rechts neben der Eingangstür der Briefkasten, strahlend rot, genau wie in Great Britain, mit goldenen Lettern und den Insignien der Königin Elizabeth Regina II. Darüber schwebt die Krone.
The second part is obviously the post office. I'm the postmistress this season. It's a rather unconventional career path that I didn't expect.
Der zweite Bereich ist natürlich das Postamt. In dieser Saison bin ich die Postangestellte. Ein unkonventioneller Posten, mit dem ich vorher nicht gerechnet hatte. Ein toller Job, auch sehr britisch. Wer will eine Postkarte versenden? Es kostet nur $1, wohin auch immer in der Welt. Wenn Sie also diesen phänomenal guten Service in Anspruch nehmen wollen, wäre das super. Mit US-Dollar, Euro können Sie bezahlen. Und natürlich mit britischem Pfund.
The currencies are Euros and Dollars and British Pounds, of course. American Dollars, sorry.
Dafür gibt es eine Briefmarke mit dem Aufdruck British Antarctic Territory. Entweder mit dem Bild der jungen Königin, Entdeckern aus dem Königreich oder natürlich Pinguinen. Das Wichtigste aber ist der Poststempel selbst. Von Florence mit klammen Fingern akkurat auf Marke und Karte platziert, in der Mitte des Ovals der Pinguin, wer sonst. Umrahmt, als sei es ein Heiligenschein, von der Zeile Port Lockroy Antarctica, darunter die Website des United Kingdom Antarctic Heritage Trust, mit den Koordinaten des südlichsten Postamtes der Erde.
So in the 1990s,
Und schließlich der letzte Akt. Dann gilt es, die Postkarte oder den schon an Bord geschriebenen Brief, nun fertig zum Versand, in den roten Briefkasten zu werfen und dem Service der Royal Mail anzuvertrauen, auf dass sie irgendwo ankommen mögen, mindestens einen Monat später. Aber das ist egal, denn schließlich bekommt man nicht alle Tage Post vom Ende der Welt.
Und auch, weil es so viele Artefakte gab, and you know it was an incredibly good location.
Doch auch an einem derart friedlichen Ort wie Port Lockroy ist die Erzfeindschaft zwischen den Falklandkriegern Argentinien und Großbritannien bis heute nicht überwunden. Da alle Briefe und Postkarten der Royal Mail mit den Kreuzfahrtschiffen Port Lockroy verlassen, könnten diese die Sendung natürlich in Ushuaia abliefern. Die südargentinische Stadt ist Dreh- und Angelpunkt fast aller Antarktisreisen. Aber das Land der Gauchos weigert sich bis heute, die britische Post zu befördern. Karten, aufgegeben im südlichsten Postamt der Erde, müssen samt und sonders zu den weit abgelegenen Falklandinseln geschafft werden, um von dort den Weg zurück in die Zivilisation zu finden. Und so bleibt das südlichste Postamt der Erde noch abgeschiedener von der Welt, als es die geografische Lage ohnehin schon mit sich bringt.
Das war's für diesmal in HR Info Wissenswert. Und falls Sie die eben gehörte Sendung weiterempfehlen wollen oder wenn wir Sie neugierig gemacht haben auf andere Sendungen der Reihe Wissenswert, dann schauen Sie einfach mal in unser Podcast-Angebot auf hrinforadio.de unter der Rubrik Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann.